Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 176. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Heute ein Co-Podcast mit dem Paytech-Talk-Podcast von Paytech Law und dem Frank Müller. Und dieser Podcast wird quasi doppelt erstellt, einmal als Payment Banking Podcast und einmal als Paytech Talk Podcast. Insofern solltet ihr beide Podcasts folgen, hört ihr das vielleicht doppelt. Und zwar zu einem interessanten Thema, nämlich das Thema Bitcoin-Urteil in Deutschland und eine Analyse von Frank. Und bevor ich jetzt in weitere Details gehe, Frank, stell dich doch kurz mal vor für die Hörer von Payment Banking, die dich noch nicht kennen.
Ja, erstmal herzlichen Dank, Jochen, dass wir diesen Co-Podcast aufnehmen können. Freuen uns natürlich sehr, dass wir da bei euch zu Gast sein können und mit dir vor allen Dingen dieses heiß diskutierte Urteil einmal näher beleuchten. Ja, du hast schon gesagt, ich bin von Paytech Law. Wir haben ja ein Fintech-Blog und einen Fintech-Podcast mit einem Fokus auf rechtliche Fragen und sind damit ja jetzt auch schon mittlerweile 2 Jahre am Start. Und also wer gern mal Näheres dazu erfahren möchte, der kann auf die Website www.paytechlaw.com schauen und findet da sowohl die Blogbeiträge als auch unseren Podcast.
Ja, also bei uns kommt es in die Shownotes. Und für die Hörer, die Paytech Talk hören und mich nicht kennen, mein Name ist Jochen Siegert, ich bin Blogger bei Payment & Banking und im Hauptberuf Vorstand und CEO von TraxPay und einer der Hosts des Payment Banking Podcast.
Vielen Dank, Jochen.
Ja, dann lass uns doch mal gleich loslegen. Dieses ominöse Urteil zu Bitcoin aus Berlin, was, wenn ich jetzt mal die absolute Laienbrille aufsetzen möchte, bei mir hängen geblieben ist, dass ich für Bitcoin keine Aufsicht von der BaFin brauche und das Urteil im ersten Schritt erstmal gesagt hat, die BaFin ist über ihre Aufsicht und über ihre Kompetenz hinweggegangen. Kann man das so in 3 Sätzen zusammenfassen oder muss man da gleich mal ins Detail gehen und sagen, so genau ist es nicht und es kommt darauf an?
Du, ich bin ja im Nebenberuf, im echten Leben Anwalt und weißt ja, was Anwälte immer antworten.
Genau,
in der Tat. Kommt natürlich immer darauf an. Also das, was bei dir hängen geblieben ist, ist nicht nur bei dir so hängen geblieben, sondern ist allgemein am Markt so hängen geblieben. Wenn man an dem Tag, an dem das Urteil, das ist ja am 25. September 2018, ist das Urteil ja gefällt worden. Bekannt wurde es aber erst, wann war der Blogpost? Ich glaube am 12. Oktober. Wenn man danach sich die Foren mal angesehen hat und auch so die eine oder andere Bewertung, dann war ja in der Tat die Headline, Handel mit Bitcoin ist nicht strafbar. Und dann danach, also brauche ich jetzt keine Erlaubnis mehr der BaFin, aufgenommen worden. Bevor wir dann in die Details gehen, also ganz so einfach wird es nicht sein. Das liest sich natürlich alles erstmal sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen die Krypto- und Bitcoin-Szene hat sich da ja erstmal gefreut. Wir werden da im Detail mal besprechen müssen, was das denn eigentlich für Auswirkungen in der Praxis hat. Wir haben dazu ja auch eine erste Bewertung gemacht auf Paytech Law, kann man da nochmal nachlesen. Im Kern ist es tatsächlich so, Jochen, das Kammergericht in Berlin, das heißt dort Kammergericht, wäre vergleichbar in anderen Bundesländern mit einem Oberlandesgericht. Also es ist schon ein Obergericht, es ist jetzt nicht irgendein Amtsgericht oder ein Landgericht, sondern eben das Kammergericht in Berlin. Und die haben in einer Strafsache, und das ist wichtig zu betonen, in einer Strafsache entschieden. Ich glaube, das Verfahren ging damals um einen, ich glaube, 16-Jährigen, der über eine Plattform eben Käufer und Verkäufer von Bitcoins vermittelt hat. Die haben entschieden in dem Urteil, dass dieser Handel mit Bitcoin eben nicht strafbar ist. Und das Gericht hat es jetzt, ohne im Detail auf die Begründung einzugehen, vor allen Dingen damit begründet, dass sie sagen, Bitcoin sind kein Finanzinstrument, weil es eben keine Rechnungseinheit ist und unterfällt damit auch nicht unter das KWG. Und deshalb, weil wir keine Erlaubnis nach der BaFin nach dem KWG benötigen von der BaFin, ist dieses Handeln auch nicht strafbar. Das ist jetzt mal so ganz grob zusammengefasst, was das Urteil ausgesagt hat. Das Gericht ist aber nicht bei dieser Aussage geblieben, diesen armen 16-Jährigen freizusprechen. Es ging nur um eine Geldstrafe, sondern das Gericht fühlte sich berufen, auch noch der BaFin einen netten Gruß nach Bonn zu schicken und in der Tat in verhältnismäßig deutlichen Worten zu sagen, dass die BaFin aus der Sicht des Kammergerichts ihre Kompetenzen überschreitet, wenn sie meint, Bitcoin als Rechnungseinheiten und damit als Finanzinstrumente einzustufen.
Das heißt, die ganze Bitcoin-Community hat erstmal aufgeschrien und gejubelt und gesagt, BaFin, hier ist der Mittelfinger. oder ist das Ganze noch nicht rechtsendgültig und kann noch angefochten werden und von daher muss die BaFin-Community sich noch gedulden?
Nein, also dieses Urteil an sich ist jetzt mal grundsätzlich in der obersten Instanz, das ist nämlich ein Revisionsverfahren gewesen. Ob da jetzt noch andere Rechtsbehelfe eingelegt werden dagegen oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es gibt noch, möglicherweise gibt es noch Rechtsbehelfe, die man dagegen einwenden kann oder einlegen kann. Dazu kenne ich den Sachverhalt aber nicht genau. Ich weiß, es ist ein Revisionsverfahren, also ich gehe mal davon aus, es ist rechtskräftig. Sodass man jetzt gegen dieses Urteil an sich, das kann man jetzt erstmal als gegeben hinnehmen. Und es ist auch ein schönes Urteil, weil immerhin ein Obergericht, das ist das Kammergericht. Aber du willst ja von mir wahrscheinlich wissen, welche Auswirkungen dieses Gericht im Verhältnis zur BaFin hat und zur Erlaubnispflicht.
Genau.
Da kann ich im Grunde die BaFin zitieren. Ich habe das Zitat auch, ich muss es kurz suchen, ich habe hier den Beitrag aus dem Handelsblatt. Die haben nämlich dort direkt angefragt bei der BaFin. Jetzt muss ich kurz schauen. Die BaFin sagt, bei dem Urteil handelt es sich lediglich um eine Einzelfallentscheidung in einer Strafsache und ist in keiner Weise bindend für die BaFin. Klammer auf, das Urteil interessiert den BaFin nicht, Klammer zu.
Okay, das heißt, auf der einen Seite hat man vielleicht mehr Rechtsunsicherheit, wenn ich jetzt ein Bitcoin-Startup bin. Auf der anderen Seite ist der Graubereich ein bisschen größer geworden und wir sehen wahrscheinlich das ein oder andere Startup, das natürlich versucht, genau in die Lücke reinzugehen und zu sagen, haha, hier ist ein Urteil, ihr könnt mich mal, ich mache jetzt einfach mal.
Genau, das kann man natürlich machen, das konnte man schon immer machen. Aber im deutschen Recht gilt halt der Erlaubnisvorbehalt und der sagt halt, wenn ich eine Erlaubnis nach dem KWG ZAG benötige, also wenn ich einen erlaubnispflichtigen Zahlungsdienst, Finanzdienstleistung erbringe, dann benötige ich eine Erlaubnis, das sogenannte Erlaubnisvorbehalt. Und wer darüber entscheidet, ob man eine Erlaubnis benötigt oder nicht, das ist jetzt ja grundsätzlich mal die zuständige Behörde und damit die BaFin. Das heißt, die BaFin hat ganz klar auf Anfrage des Handelsblatts gesagt, dass sie an ihrer Verwaltungspraxis erstmal nichts ändert. Jedenfalls mal, solange kein bindendes Urteil aus dem öffentlichen Recht, nämlich vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig kommt, bis dahin halten sie an ihrer Rechtsauffassung fest. Das würde bedeuten, wenn ein Start-up mit Bitcoin handeln würde über eine Plattform, also wie in dem zugrunde liegenden Fall, würde also Käufer und Verkäufer miteinander in Kontakt bringen. Das können verschiedene Finanzdienstleistungen sein. Der wahrscheinlichste und in dem Fall auch relevante war wahrscheinlich die Anlagevermittlung. Das ist eine Finanzdienstleistung. Und da brauche ich eine Erlaubnis nach dem KWG. So, wenn ich jetzt diesen Handel einfach beginne, dann kann ich davon ausgehen, dass wenn die BaFin von diesem Unterfangen erfährt, die BaFin dieses Unternehmen anschreibt. Das wird ein relativ knappes Schreiben, da steht dann drin. Wir haben Anhaltspunkte dafür, dass Sie eine erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung / Bankgeschäft betreiben. Bitte teilen Sie uns innerhalb einer bestimmten Frist, meistens sind es 4 Wochen, beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell ausführlich und legen die entsprechenden Verträge vor, in denen die Vertragsbeziehungen eben mit den beteiligten Personen geregelt sind. Dann beschreibt man das und dann sagt die BaFin, so, das ist ein erlaubnispflichtiges Geschäft. Bitte innerhalb von einer Frist, meistens sind es auch wieder 4 Wochen, dieses Geschäft einstellen. Handelt man dem zuwider, dann wird die BaFin neben anderen Sanktionsmöglichkeiten, die bestehen, eine Unterlassungsverfügung erlassen, das auch auf ihrer Website veröffentlichen und die Rückabwicklung oder Abwicklung dieses Geschäfts verlangen und kann das dann auch durchsetzen rechtlich.
Jetzt bin ich ja einfacher Wirtschaftswissenschaftler und mein rechtliches Know-how, abgesehen vom Praxis-Know-how, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe, beschränkt sich ja theoretischer Art auf 2 Scheine, den P-Recht, Privatrechtsschein, den Ö-Recht und Verwaltungsrechtsschein. Übrigens, Anekdote am Rande, ich hätte beinahe mein komplettes BWL-Studium sausen lassen müssen, weil ich im allerletzten Semester mit Ach und Krach den zweiten oder dritten Versuch erst meinen P-Rechtsschein gemacht habe, weil ich ihn vorher nie gelernt hatte. Alles andere schon fertig und bin in diese Klausur reingegangen und wusste, wenn ich jetzt diese blöde Klausur verhaue, ich habe komplett mein Vordiplom schon in der Tasche mit allen anderen Scheinen, ich habe das Hälfte des Hauptstudiums schon gehabt, dann bin ich raus aus der Uni. Ich habe es dann glücklicherweise geschafft. Aber habe insofern mein spezielles Verhältnis zu den Rechtsscheinen. Aber um auf den Punkt die Frage zu
kommen. Kann ich verstehen, Jochen. Du hast was Richtiges gelernt, was gescheit, wenn man schwank sagt. Glückwunsch dazu.
Wenn ich mal auf die Scheide zurückkomme und das, was ich mitgenommen habe oder was noch sitzt, ist P-Recht, also Privatrecht, ist, wenn wir beide irgendwie einen Streit haben und Ö-Recht oder Verwaltungsrecht ist, wenn ich einen Streit in der Verwaltung habe. Also sprich, wenn jetzt die BaFin mir das Schreiben schickt und sagt, lieber Startup-Unternehmer, in dem Bereich glauben wir, dass du lizenzpflichtig bist oder aufsichtsrechtlich gehandelt werden musst, du musst einen Antrag stellen oder das Geschäft einstellen und ich mache es dann weiter, dann könnte ich gegen die BaFin im verwaltungsgerichtlichen Weg klagen und hoffen, dass ich dann ein Urteil erwirke. Also sprich, das Privatrechtsurteil, was jetzt gegeben wurde, hat nichts mit dem Verwaltungsrechtsklageweg zu tun.
Genau, es ist absolut mit einer kleinen Einschränkung. Das war jetzt kein Zivilverfahren, sondern es war ein Strafverfahren.
Okay.
Genau. Und ein Strafverfahren unterliegt grundsätzlich auch nochmal komplett anderen Regelungen als ein Zivilverfahren, aber auch anders als ein öffentlich-rechtliches Verfahren. Da gibt es dann in allen 3 Disziplinen, also Strafrecht, Zivilrecht, öffentliches Recht, gibt es auch entsprechende Verfahrensregelungen. Und es gibt auch materielles Recht, also das Recht, das sozusagen festlegt, ob im Strafrecht eben eine Straftat oder ein Vergehen begangen wurde. Das ist auch unterschiedlich. Und wir haben hier, und das ist immer wichtig zu betonen, hier ging es rein um die Frage, ob der Handel mit Bitcoin, also dieses Betreiben dieser Plattform und das Zusammenbringen von Käufer und Verkäufer von Bitcoin, ob dieses Verhalten eine Straftat war und damit mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bestraft werden konnte. Okay. Und warum ist, also du brauchst eine materiell-rechtliche Vorschrift, in der eben drinsteht, dass es ein Vergehen ist, eine Straftat. Und das ist tatsächlich dann in dem KWG geregelt, also in dem Kreditwesengesetz, weil da nämlich drinsteht, wer ein erlaubnispflichtiges Geschäft, Klammer auf, hier zum Beispiel die Anlagevermittlung, betreibt, ohne die entsprechende Erlaubnis der BaFin zu haben, der macht sich strafbar, wenn er es fahrlässig oder vorsätzlich begeht. Und dann gibt es eben einen Strafrahmen, der eine Geldbuße oder sogar eine Freiheitsstrafe mit oder ohne Bewährung vorsieht in der Theorie. Und darum ging es.
So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir beide sind jetzt neue Unternehmer im Kryptobereich und glauben jetzt die beste Bitcoin und Altcoin-Exchange-Idee zu haben und machen uns selbstständig mit einer Exchange, also bieten eine Plattform, wo Kunden Bitcoin kaufen und verkaufen können. Wenn wir das machen und sagen, ja, da gibt es dieses Urteil in Berlin, werden wir trotzdem von der BaFin früher oder später einen Brief bekommen, der sagt, ihr Jungs, vergesst mal, ihr müsst seid aufsichtspflichtig und ihr müsst eine Lizenz beantragen. Mhm. Okay, weil ich kenne mindestens ein Startup aus meinem Umfeld, was genau diesen Vorfall im Moment überlegt. Mhm. Und natürlich überlegt, naja gut, gehen wir jetzt nach Luxemburg, gehen wir nach Malta, gehen wir nach Litauen, gehen wir nach Liechtenstein und beantragen da eine Lizenz, weil sie die deutsche Aufsicht umgehen möchten. Mhm. Könnten die jetzt sagen, ach wunderbar, ich mach's jetzt mal und lass es mal drauf ankommen? Oder wäre das doch der Weg ins Ausland der einfachere?
Es kommt darauf an, Jochen. Du siehst, worauf ich abziele. Bloß nichts Definitives sagen, sondern mag's weich bleiben. Nee, Spaß beiseite. Also es hat natürlich viele Aspekte und viele Stufen, die man dabei beachten muss. Also wir sind ja Gott sei Dank, leben wir in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland und haben einen funktionierenden Rechtsstaat, jedenfalls noch, was auch gut so ist. Das heißt, ich kann natürlich immer dann, wenn ich eine andere Auffassung, Rechtsauffassung habe als beispielsweise eine Behörde wie die BaFin, dann kann ich natürlich Handlungen der BaFin, so eine Unterlassungsverfügung wäre ein Verwaltungsakt, dann kann ich gegen diesen Verwaltungsakt im Gerichtswege vorgehen, weil ich sagen kann, also BaFin, ganz im Ernst, das ist doch keine Rechnungseinheit, hat auch das Kammergericht Berlin schon gesagt, aus den dort genannten Gründen, die teilen wir und deswegen lassen wir es mal auf den Rechtsstaat ankommen. Das heißt, die BaFin würde in einem solchen Fall sagen, Verwaltungspraxis ist, Dein Altcoin, der Handel mit deinem Altcoin, der ist eine Rechnungseinheit. Das würde beispielsweise den Tatbestand der Anlagevermittlung erfüllen. Du bräuchtest deshalb eine Erlaubnis zur Erbringung einer Finanzdienstleistung. Und weil du die nicht hast, und das sage ich dir jetzt, das weitere Geschäft, würden dir eine Untersagungsverfügung zustellen in Form eines Verwaltungsaktes. Und diesen Verwaltungsakt würde ich dann im Rechtsweg angreifen. Jetzt würde die BaFin natürlich sagen, so, also mir überliegt die Aufsicht, du kannst jetzt gerne den Rechtsweg bestreiten. Die werden aber den weiteren Betrieb dieser Plattform bis auf Weiteres untersagen und haben dann auch die Möglichkeit, dies sehr, sehr schnell durchzusetzen rechtlich. Kann man einen gewissen einstweiligen Rechtsschutz geltend machen, aber die BaFin kann erstmal sagen, mir obliegt die Sicherheit des Finanzsystems in Deutschland, ich bin dafür die Aufsichtsbehörde und du darfst es bis auf Weiteres nicht tun. Das heißt, ich wäre in einem Rechtsstreit und könnte meine tolle Plattform wahrscheinlich erstmal nicht betreiben. Dann geht es dann durch die Instanzen. Möglicherweise sagt das Verwaltungsgericht in der ersten Instanz, ja, total klasse, sehen wir auch so wie das Kammergericht oder eben nicht. Und dann kann das ganze Thema bis zum Bundesverwaltungsgericht hochgehen. Und dann ist halt entscheidend, wie schätzt das Bundesverwaltungsgericht diese Frage ein? Also die Kernfrage, ist eine Kryptowährung wie Bitcoin eine Rechnungseinheit und damit ein Finanzinstrument? Würde das Bundesverwaltungsgericht, hypothetisch gesehen, sich der Argumentation des Kammergerichts anschließen und würde ein Urteil fällen, in dem drinsteht, Bitcoin und andere Kryptowährungen sind keine Rechnungseinheit, damit kein Finanzinstrument, dann hätten wir ein Urteil, das für die BaFin bindend wäre. Also jedenfalls wüssten die dann, dass das höchste Gericht im Verwaltungsrechtsweg die Verwaltungspraxis der BaFin verworfen hat. Und dann kann man davon ausgehen, dass die BaFin ihre Verwaltungspraxis ändert. Und dann könnten wir beide diese wahnsinnige Idee, muss mir noch mal erklären, was das genau ist, dann könnten wir die betreiben. In der Zwischenzeit sollte man vielleicht eher doch nach Luxemburg oder Niederlande gehen.
Perfekte Erklärung, weil am Ende des Tages, wenn wir jetzt diese wahnsinnige Idee haben, die wir nicht haben, weil ich sehe, aber da bin ich schon auch zu weit weg von diesem ganzen Krypto-Trading, wenn wir die haben sollten, würden wir natürlich versuchen, relativ schnell ein Geschäft aufzubauen, um Transaktionen zu generieren. Und insofern ist der Klageweg ja dann eigentlich komplett kontraproduktiv. Also insofern für jemanden, der nennenswert Geschäft aufbauen möchte oder Startup aufbauen möchte, ist insofern das Risiko jetzt viel zu groß, auf diese Lücke, die sich da aufgetan hat, zu setzen, wenn ich dich
verstehe. Ja, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich bin ja ein komplett risikoaverser Mensch, wie du weißt, nicht. Also selbst ich würde das auf gar keinen Fall tun, weil aus zwei Gründen. Lass uns vielleicht nachher nochmal den einen oder anderen Aspekt in dem Urteil aufgreifen, aber faktisch ist es so, die BaFin hat gesagt, schleicht euch mit eurem Urteil, das ist mir komplett wurscht. Und die können es auch tun, weil sie sagen, es ist halt ein Strafverfahren und ich bin aber hier im Verwaltung, ich bin eine Verwaltungsbehörde, es interessiert mich einen feuchten Dreck. Man kann immer anderer Meinung sein, aber die BaFin hat ganz klar gesagt, und ich meine, immer in einem Handelsblatt, das ist jetzt kein Wurstblatt, ziemlich deutlich gesagt, was es davon hält, sodass ich eigentlich als Unternehmer nicht gut beraten bin, diesen Weg einzuschlagen, weil ich davon ausgehen muss, erstens, dass ich sowieso nicht weiter vor mein Geschäft betreiben kann, weil die BaFin es sofort untersagt und die haben auch Zwangsmittel, das durchzusetzen. Ich also keine Zeit gewinne und erstmal nichts machen kann, erstens. Zweitens, hätte ich natürlich eine sehr, sehr gute Historie bei der BaFin. Wenn man mal, kurzer Blick in die Zukunft, davon ausgeht, dass es eine europaweite Regulierung von Bitcoin und Kryptos geben wird, sehr zeitnah, da gibt es ja Gerüchte aus Brüssel, das kann ich nachher kurz vertiefen, sodass wir davon ausgehen müssen, dass es eben dann nicht nur in Deutschland reguliert ist, sondern eben auch in den noch attraktiven Ländern, wo es momentan nicht reguliert ist, dann hätte ich eine wunderbare Historie mit der BaFin, die dann nämlich mir absolut dabei helfen würde, wenn ich eine Erlaubnis beantrage, dass ich als Geschäftsleiter eines solchen Unternehmens, wenn ich dann in Deutschland später in 5 Jahren eine Erlaubnis beantrage, dass ich dann der Geschäftsleiter sein kann, weil mich die BaFin besonders gern mag. Und das dritte ist, wenn ich es nicht in Deutschland beantrage, sondern beispielsweise in Luxemburg und die Erlaubnis dann untechnisch gesprochen jetzt mal Passporte, dann hat die BaFin natürlich auch Mittel und Wege, mir da Steine in den Weg zu legen. Unter all diesen Gesichtspunkten, glaube ich, ist man nicht gut beraten, wenn man einfach wilder Westen und los, sondern nach wie vor gilt, und das haben wir auch in unserer ersten Analyse gesagt, den Sachverhalt mit jemandem besprechen, der sich in der Materie auskennt. Also sowohl mit jemandem wie beispielsweise Kilian oder mit dir, sagen wir von der wirtschaftlichen Seite und dann aber auch mit jemandem aus dem Bereich Legal, der dem mal so eine erste Einschätzung gibt, ist es denn Erlaubnis, brauche ich eine Erlaubnis, kann ich möglicherweise eine Kooperation machen mit einer Bank oder einem Finanzdienstleister? Und wenn ich da zu einem Ergebnis komme, du, wir haben ganz gute Argumente, möglicherweise können wir auch so ein bisschen die Argumente aus dem Kammergericht so ein bisschen mit heranziehen, dann würde ich den Sachverhalt bei der BaFin vorstellen und sagen, wie steht ihr dazu? Das wäre eine schlaue Entscheidung. Das andere wäre keine schlaue Entscheidung.
Ja, ist mal auch ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, was ich an Kosten habe für die Lizenz, in Anführungsstrichen, über eine White-Label-Bank, das steht ja in keinem Verhältnis mit dem Prozessrisiko, was ich habe, wenn ich einfach jetzt mit dem Kopf durch die Wand gehe.
Absolut. Absolut.
Und sag mal, ist das ein deutsches Thema, dieses Urteil? Oder haben wir da auf europäischer Ebene ähnliche Gesetzgebung oder ähnliche Urteile? Also ist das jetzt eine absolute Ausnahme zufällig in Deutschland? Oder hat man da so schon ein paar andere, die in die ähnliche Richtung argumentieren, an Richtern?
Wir beraten jetzt natürlich vorwiegend im deutschen Recht, deswegen kenne ich mich da besonders gut aus. Da ist es jetzt mal das erste Urteil, das in die Richtung geht. Insofern war der Aufschrei natürlich und die Attention natürlich relativ hoch. Im Ausland ist mir jedenfalls da noch nichts untergekommen. Das heißt aber nicht, dass es dort nicht solche Urteile gibt. Das liegt aber vermutlich daran, dass in den allermeisten Ländern in der EU Bitcoin und damit auch der Handel mit Bitcoin nicht oder nicht so reguliert ist, wie es in Deutschland der Fall ist. Das heißt, dort gibt es eben nicht die Auffassung, dass Bitcoin eine Rechnungseinheit ist und deswegen ist es eben auch nicht reguliert. Man muss nämlich zu dem Ganzen wissen, dass die Einschätzung, man kann ja schon mal drüber streiten, ob ein Bitcoin oder eine virtuelle Währung tatsächlich eine Rechnungseinheit ist. Das kann man so sehen, das Kammergericht, oder so sehen, wie es die BaFin sieht. Der Punkt ist aber, dass diese rechtliche Ausgangssituation in den anderen Ländern grundsätzlich unterschiedlich ist, weil ich da nicht einschätzen kann, haben die eine vergleichbare Einheit, also Rechnungseinheit in deren Bankaufsichtsgesetzen. Das müsste man sich dort vor Ort anschauen. Ich weiß aus der Praxis heraus, dass in vielen Ländern das schlicht nicht reguliert ist.
Okay.
Und das ist ja im Grunde auch das Problem in der Praxis. Wir haben ja nur deshalb in Deutschland eine Regulierung, weil es eben unter den Begriff der Rechnungseinheit fällt und dann voll ins KWG. Wir haben aber verschiedene Themen auf europäischer Ebene, die unbedingt erforderlich macht, dass wir dieses ganze Thema einmal einheitlich anpacken und am besten europaweit regeln. Ich gebe dir mal ein Beispiel, warum das wichtig ist. Du hast jetzt ein Unternehmen, das irgendwo im Ausland tätig ist und möchte jetzt in Deutschland das Geschäftsmodell ausrollen. So, jetzt hast du in Deutschland die Situation, im Ausland möglicherweise die Situation, es ist nicht erlaubnispflichtig. Da kannst du es einfach machen. Haben die Unternehmen möglicherweise auch mit dem Regulierer gesprochen, mit der Aufsichtsbehörde. Und dann wollen die nach Deutschland. Und in Deutschland ist es aber reguliert. So, was mache ich denn jetzt? In meinem Heimatland kann ich keine Erlaubnis beantragen, weil es nicht reguliert ist. In Deutschland habe ich aber möglicherweise nur einen kleinen Markt, aber möglicherweise auch einen signifikanten Markt. Das heißt, ich müsste dann, wenn ich mein Geschäftsmodell europaweit ausrolle, müsste ich in Deutschland eine Erlaubnis beantragen, damit ich in diesem kleinen Teil, in diesem einem Land der EU, müsste ich dort dieses aufwendige Verfahren beschreiten. Und andersrum, wenn ich in meinem Heimatland möglicherweise eine Erlaubnis beantrage, im Sinne einer, ich habe ein Geschäftsmodell, das auch eine Finanzdienstleistung ist, da muss ich mit meinem Regulierer sprechen, kann ich überhaupt eine solche Lizenz beantragen? Und jetzt kommt das Entscheidende, kann diese Lizenz auch nach Deutschland gepassportet werden? Das ist nämlich nicht ohne weiteres der Fall bei Finanzdienstleistungen, weil anders als du sagst mir nichts, wenn es zu nerdig wird, gell?
Ja, absolut, finde ich super spannend.
Anders als im Zahlungsverkehrsrecht, wo wir die PSD2 haben, die voll harmonisiert ist, das heißt in ganz Europa gilt und wo ich meine Payment-Lizenz, eine Zahlungsdiensterlaubnis in ganz Europa passporten kann, kann ich das im Bereich des Bankwesens und der Finanzdienstleistungen nicht ohne weiteres. Weil da haben wir eben keine europaweite Vollharmonisierung. Sodass bezogen auf diesen, und jetzt komme ich, jetzt schließe ich den Kreis, sodass wir bezogen auf dieses ganze Bitcoin-Thema sehr großes Bedürfnis am Markt bestehen dürfte, dass wir endlich eine europaweit einheitliche Regelung haben, damit wir eben nicht mehr diesen Wilden Westen haben, damit wir Rechtsklarheit bekommen und vor allen Dingen Rechtssicherheit. Beides wurde nach dem Bitcoin-Urteil des Kammergerichts schon laut ausgesprochen in Form endlich Rechtsklarheit, endlich Rechtssicherheit. Beides ist nicht der Fall.
Ja, also wenn ich es oder mein Verständnis mal zusammenfassen würde, ist die Rechtsunsicherheit ja eher noch gestiegen.
Absolut, sehe ich ganz genauso wie du.
Okay.
Das ist nämlich genau der Punkt. Ich meine, wenn jetzt, Gott sei Dank, hört ja jeder Mensch, der in der Fintech-Szene unterwegs ist, euren Podcast und von Payment and Banking. Das heißt, ihr habt einen relativ großen Reach, aber es gibt vermutlich auch noch den einen oder anderen, der da vielleicht nicht regelmäßig zuhört. Der liest aber, weil er eben so eine Idee hat, gibt ein Bitcoin-Urteil, hast du schon gehört, Kammergericht. So, und dann liest er in irgendwelchen Foren, Gott bewahre, diese Aussagen, endlich, jetzt könnt ihr loslegen und die BaFin kann uns alle mal. Das ist natürlich super misslich für den ganzen Markt und ich bin mir relativ sicher, dass wir in den nächsten ich hoffe, es passiert nicht, aber in den nächsten Wochen und Monaten von der BaFin Untersagungsverfügungen lesen werden. Die, wenn du dich für den Newsletter angemeldet hast, kriegst du dann immer eine E-Mail. Und da steht dann immer, wir haben die weiteren Geschäftsbetrieb der XY Bitcoin Crypto GmbH untersagt.
Ach so, so steht das drin. Also die nennen gleich die Firmen ganz konkret.
Klar. Da gibt es ja verschiedene, muss man anmelden. Das ist ganz interessant. Also nicht für das betroffene Unternehmen, aber sagen wir für den Markt. Da gibt es verschiedene Warnungen. Die BaFin warnt beispielsweise vor Aktienempfehlungen. Das ist das eine. Die sagt aber auch, dass beispielsweise, wenn ein Bankgeschäft, eine Finanzdienstleistung ohne Erlaubnis erbracht wird und die BaFin aufgrund mangelnder Kooperation mit der BaFin eine Untersagungsverfügung erlässt, dann wird dieser Verwaltungsakt veröffentlicht und den kann man dann auf der BaFin-Webseite beziehungsweise in deren Newsletter lesen. Also hat man super Presse auch.
In Anführungsstrichen, ja. Genau. Jetzt, wenn ich mal die Seiten wechsle und sage, okay, ich bin jetzt Händler, Online-Händler oder stationärer Händler und akzeptiere Bitcoin als Zahlmethode. Gibt es ja schon etliche, die das mhm. machen, auch ein paar Dienstleister, die da hinten dran diesen Austausch Euro, Bitcoin und oder als PSP auch die Schnittstellen anbieten. Mhm. Die sind von dem Thema gar nicht betroffen.
Nee, überhaupt nicht. Da gibt es ja auch eine ganz klare Haltung dazu. Also die reine Akzeptanz sozusagen als Zahlungsmittel in Anführungszeichen, da bedarf es natürlich keiner Erlaubnis. Das ist aber auch überhaupt nicht streitig. Was da so ein bisschen, unklar ist, ist so ein bisschen die Steuerseite. Jetzt frag mich bitte nicht zu Einzelheiten. Hat ja unser Steffen Rapp auch auf unserem Blog schon sehr, sehr viele Beiträge dazu geschrieben. Steuerlich ist das ganze Thema nochmal eine andere Frage. Also muss ich Umsatzsteuer zahlen? Wie ist das eigentlich? Und also die Steuerfrage, die muss ich natürlich berücksichtigen. Hm. Also insbesondere die Umsatzsteuerfrage, aber die Frage der Strafbarkeit auf der einen Seite beziehungsweise die Erlaubnispflicht auf der anderen Seite, da gibt es keine Rechtsunsicherheit. Ich kann Bitcoin als Bezahlmittel, als Zahlungsmittel natürlich akzeptieren.
Okay. Und wenn ich jetzt aus dem Ausland heraus nach Deutschland sowas anbiete. Mhm. Und du hattest vorhin gesagt, dass nur Deutschland diese Regulierung hat und im Ausland nicht reguliert bin, falle ich trotzdem dann in Deutschland unter die Gesetzgebung. Auch als nicht-deutsche GmbH, AG, was auch immer.
Das ist eine sehr gute, Frage, Jochen. Das kann man auch einmal vielleicht mal, ich versuche es möglichst einfach zu erklären, wie diese Aussage zustande kommt. Also in der Tat, wenn ich ein ausländisches Unternehmen bin, dann habe ich meinen Sitz, nennen wir es mal beispielsweise in Luxemburg, dann unterliege ich der luxemburgischen Aufsicht primär mal, weil da ist mein Sitz. Wenn ich jetzt eine Dienstleistung cross-border in einem anderen Land erbringe, dann würde das deutsche Recht sagen, du unterfällst dann der Beaufsichtigung durch die BaFin, wenn du im Inland Geschäfte betreibst. Jetzt fragst du mich natürlich, was heißt es denn im Inland Geschäfte betreiben? Und da hat die BaFin eine ganz klare Praxis bei einer sogenannten passiven Dienstleistung. Hat die BaFin keine Zuständigkeit. Bei einer aktiven Dienstleistung würde ich Geschäfte im Inland betreiben und damit wäre die BaFin zuständig und könnte auch den Geschäftsbetrieb untersagen. Was heißt passiv? Was heißt aktiv? Passiv bedeutet, machen wir ein fiktives Beispiel. Ich habe eine Online-Plattform. Über die Online-Plattform kann ich jetzt Bitcoin handeln, also ein Exchange oder was auch immer, irgendeine Finanzdienstleistung. Vielleicht so eine Plattform auch wie bei diesem Kammergericht. Nehmen wir dieses. Also wir haben eine Plattform, die wird von der luxemburgischen SARL betrieben und die vermittelt Käufer und Verkäufer von Bitcoin. Wenn ein Verkäufer in Luxemburg über diese Plattform an einen Käufer in Deutschland Bitcoin verkaufen würde, dann stellt sich jetzt die Frage, wann mache ich das im Inland? Und da gibt es verschiedene Kriterien. Wenn die Webseite von diesem Betreiber keine deutsche Domain hat, also eine .de-Domain, wenn die Webseite nicht in deutscher Sprache ist, sondern nur Luxemburgisch, Französisch, Englisch, irgendwelche anderen Sprachen, wenn die Webseite sich nicht zielgerichtet, und das ist das entscheidende Abgrenzungskriterium, wenn ich mich mit meiner Dienstleistung nicht zielgerichtet an den deutschen Markt wende, indem ich beispielsweise sage, wenn Sie ein Kunde in Deutschland sind, alles in Englisch beispielsweise, dann müssen Sie Folgendes beachten. Dann würde das nach meiner Einschätzung schon genügen, um eine aktive Dienstleistung zu bejahen. Habe ich das aber alles nicht, also keine .de-Domain, keine deutschsprachige Website und auch sonst keinen Zuschnitt auf spezifische Verhältnisse in Deutschland, dann hätte ich nur eine passive Dienstleistung. Das heißt, dass der Kunde, wenn ein deutscher Käufer diese Website im Internet findet und meint, dass er die Dienstleistung dieser Website nutzen möchte, dann darf er dies natürlich tun und dann wäre die BaFin nicht zuständig. In dem anderen Case wäre es aktiv, weil die BaFin dann sagt, du erbringst es dann im Inland, wenn du dich zielgerichtet an den von mir beaufsichtigten Rechtsraum wendest, zum Beispiel durch eine deutsche Website oder eine .de-Domain. Das ist mal okay. So grob die Abgrenzung.
Okay, also wenn ich mal eine der größten Börsen nehme, Coinbase, die ja wahnsinnig viele Umsätze machen, die ja aus Amerika herauskommen mit englischer Sprache. Wenn ich als Deutscher auf Coinbase handle, ohne dass irgendwie das in Deutsch dargestellt wird und Werbung gemacht wird dafür, ist das okay. Aber in dem Moment, wo Coinbase in Deutsch Werbung macht für ihre Services, dann fallen sie unter deutsche Regulierung.
Genau. Okay. Also ganz absichtlich immer, Devil is in the details, weißt du, aber ganz grob mal, das ist genau die Abgrenzung, die BaFin macht. Ist es eine passive Dienstleistung? Der Kunde schaut sich im Ausland auf ausländischen Webseiten um. Okay, sobald ich eine Aktivität, ein zielgerichtetes Angehen des deutschen Marktes habe, du hast es beschrieben, entweder es ist die deutschsprachige Website oder es ist eine .de-Domain, das ist natürlich immer ein klares Indiz dafür. Oder ich habe auch sonst irgendwie eine Ansprache des deutschen Marktes, weil ich beispielsweise Vertriebspartner habe, die jetzt in Deutschland rumlaufen und sagen, übrigens habt ihr schon gehört, da gibt es ja diese Plattform, da kannst du ganz tolle Sachen machen, die sitzen auch in Luxemburg und die sind auch überhaupt nicht reguliert, da geht auch dahin, ist alles super. Klar, Klammer auf, Entdeckungswahrscheinlichkeit, Klammer zu, aber der Sachverhalt selber, auch der würde meines Erachtens schon genügen, dass man dann auf dem deutschen Markt tätig wäre und auch dann hätte die BaFin wäre die BaFin zuständig.
Okay. Das ist ja spannend, was ihr da beide erzählt.
Ach, da ist ja der Herr Bayouhard.
Ja, da schau mal. Hi, Jack, jemand. Unsere Diskussion. Hi, André. Ich hoffe, du hast keinen Sport gemacht.
Nein, hallo Frank, hallo Jochen.
Je später der Abend.
Ich hatte mir gerade den Podcast, dann lass mich noch mal kurz dazukommen als Überraschungsgast. Ich muss auch gleich sofort wieder raus. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Nein, aber spannende Diskussion. Ist das wirklich so, dass das wirklich an der deutschen Sprache teilweise festgemacht wird? Also an solchen, ich sag mal, lächerlichen, in Anführungszeichen, Merkmalen wie Sprache und Domain, weil das dann sozusagen Adressierung des Marktes bedeutet?
Ja, genau. Das ist, das klingt in der Tat, sagen wir mal, jetzt aus der Sicht des Marktes so ein bisschen willkürlich, aber du musst natürlich aus der Sicht des Rechts und auch der Aufsichtsbehörde, du musst halt irgendwo mal eine Linie ziehen. Und die Frage ist ja immer, wenn du im E-Commerce tätig bist, wann bist du denn, wie soll ich denn da sagen, ich bin im Inland tätig? Ja, muss ich da ein Office haben? Wenn es gar kein Office gibt in keinem Land, also siehst du, musst irgendwie schauen, wo fasse ich zu?
Ich bin rausgeflogen leider und deshalb, ich gehe lieber raus, bevor ich hier weiter Unheil stifte. Euch noch viel Spaß und ich höre das dann nachher in Gänze.
Tu das.
Ciao, André.
Tschüss.
Ja, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist jetzt auch keine reine BaFin-Erfindung, dieses Vorgehen. Zumindest Mastercard, aber ich nehme an, bei Visa ist es genauso identisch. Die haben ja verschieden strukturierte Lizenzen. Also beispielsweise habe ich eine Lizenz nur für den deutschen Markt oder nur für die SEPA-Region. oder eine globale Lizenz. Und mit jeder Lizenz sind natürlich andere Kosten als auch Risiken verbunden. Und dann ist es teilweise so, dass die eben eine Lokallizenz geben für lokales Acquiring oder lokales Issuing. Und wenn ich dann beispielsweise, ich habe eine Lizenz für Deutschland, um da Prepaid-Karten herauszugeben und fange dann an, Prepaid-Karten für den amerikanischen Markt herauszugeben, habe ich gegebenenfalls nicht nur ein Problem mit dem lokalen Regulierer, sondern eben auch mit Mastercard, weil die Lizenz eben nur für den deutschen Markt gedacht ist. Und wie trennen die das? Genau nach den gleichen Prinzipien. Also sprich, wenn ich jetzt auf Deutsch den deutschen Markt adressiere und Anzeigen oder Werbung schalte in Deutschland, dann ist es ein ganz klares Zeichen, dass ich in diesen Markt reingehe und dann brauche ich dafür auch eine Lizenz. Und wenn ich keine Lizenz über den Markt verfüge und irgendjemand das dann Mastercard mal steckt, dass ich beispielsweise mit einer ausländischen Lizenz aus Vietnam jetzt plötzlich Prepaid-Karten in Deutschland rausgebe, dann hat der Issuer ein Problem und das Gleiche auf der Acquiring-Seite. Und da, also ich kenne auch Fälle aus meiner Vergangenheit, dass dann die eine oder andere Bank oder ein oder andere Acquirer da relativ böse Briefe aus New York von Mastercard bekommen hat.
Absolut. Und anders als vielleicht die BaFin, die noch erstmal sich unterhält und hier Stichwort Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, sind ja im öffentlichen Recht, kann ja nicht gleich mit dem Breitschwert alle totschlagen, außer es ist halt Gefahrenverzug, sind die da nicht zimperlich, ja, was vor allen Dingen auch Fines angeht. Und in der Tat, das kann ich bestätigen, ja, zumal die ja sehr, sehr genau darauf achten, wo kommen denn die Lizenzen her, bin ich jetzt ein Issuer? Issuer bedeutet nicht, dass ich auch gleichzeitig Acquirer sein kann, sondern unterschiedliche Lizenzen, du hast es beschrieben. Also in der Tat, es ist ein gängiges Prozedere und im Aufsichtsrecht, also kann man sagen, das ist, wenn einem langweilig ist, in jedem Kommentar auch nachlesen. Das ist eben die Abgrenzung. Das Abgrenzungskriterium ist immer ein zielgerichtetes Wenden an den jeweiligen Markt, also in Deutschland eben den deutschen Markt. Und diese Unterscheidung zwischen aktiv und passiv, eben das wären einige dieser Kriterien. Nicht abschließend, aber das sind immer die Kernkriterien dafür.
Okay. Gut. Ja, super interessant. Ich bin eigentlich mit meinen Fragen durch. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu dem Urteil und generell zu diesem Themenkomplex?
Also was mich als Praxisbeobachter und auch Berater in dem Bereich interessieren würde, wie denn der Markt, das mal abgesehen von denen, die sagen, oh juhu, alles jetzt kann man loslegen, wie denn der Markt dazu steht, generell zu einer einheitlichen Regulierung, weil da herrscht ja immer so ein bisschen ein Hin und Her. Regulierung ist immer, oh Gott, da muss ich wieder die teuren Anwälte bezahlen und dann muss ich hier KYC machen und alles Mögliche machen. Das ist ja total nervig. Das Thema hatten wir schon bei der PSD2 ja auch. Das ist die eine Sichtweise und die andere ist, nee, wir haben ja mit einer Regulierung, schafft Vertrauen. Mit einer Regulierung können wir das Produkt viel mehr pushen. Da würde mich mal interessieren, jetzt vielleicht der Aufruf an eure Hörer, aber auch an unsere, weil ihr einen relativ großen Reach habt, wie denn die Praxis zu dieser Frage steht. Also würden sich die Krypto-Leute wünschen, dass wir eine einheitliche, europaeinheitliche, im Grunde braucht man weltweit eine einheitliche Regulierung, dass wir so eine Regulierung bekommen? Oder soll es bei dem Wilden Westen bleiben, weil ich dann zumindest mal, sagen wir, außerhalb von Deutschland in einigen Jurisdiktionen noch verhältnismäßig entspannt mein Geschäft betreiben kann. Das würde mich sehr interessieren, wie da so ein bisschen ja das Stimmungsbild ist.
Ja, können wir mal aufrufen in die Kommentarfunktion der jeweiligen Blogs, da das Feedback mal reinzugeben. Was ich nur persönlich sagen kann, in den Diskussionen mit den Startups und den Gründern in dem Kontext, mit denen ich mich auf dem einen oder anderen Fintech-Event unterhalte, ist es teilweise sehr schwierig, dass diese fehlende Regulierung dann zu Stilblüten führt, wie beispielsweise ich bekomme gar kein Bankkonto, weil ich irgendwas mit Krypto mache, weil die Banken aufgrund der fehlenden Regulierung Angst haben, da einen Fehler zu machen und deswegen einfach sagen, aus geschäftspolitischen Gründen nehmen wir dich gar nicht. Das Gleiche, das kriege ich auch mal im ICO-Kontext mit, wenn ich ein ICO mache und da Kreditkartenakzeptanz mache. Das ist ein echtes Problem, da überhaupt einen Kreditkartenacquirer für ICO zu bekommen, weil eine fehlende Regulierung zu einer Rechtsunsicherheit und deswegen zu einem höheren Risiko führt und die vielen großen Acquirer einfach sagen, nee, mache ich nicht. Mit der Konsequenz, dass da ein paar Hochrisiko-Acquirer das dann doch machen, aber zu Gebühren, die jenseits von Gut und Böse sind. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles Quatsch und das ist gut so, dass da diese hohen Gebühren sind. Aber es ist trotzdem ein Geschäftsmodell, was man jetzt einfach trotzdem nicht pauschal in die Schmuddelecke stellen sollte. Und von daher, aus meiner Sicht, was ich jetzt von verschiedenen Seiten höre, wäre eine zumindest paneuropäische klare Regulierung, was ist gut und was ist schlecht, auch mit der klaren Trennung, sehr vorteilhaft, weil es dann insbesondere denjenigen, die versuchen, ein ordentliches, seriöses Geschäft zu machen, deutlich weiterhilft.
Ja, auf jeden Fall. Also mich würde das Stimmungsbild interessieren, aber in der Tat ist auch meine Auffassung, meine ganz klare Auffassung, dass eine europaweit einheitliche Regulierung den kompletten Markt einfach mit Riesenschritten voranbringen würde. Wir können uns da, glaube ich, echt eine Scheibe abschneiden von der Aufsichtsbehörde oder von den Regeln in Singapur. Da haben wir eine relativ klare Regelung. Da haben wir auch einen sehr, sehr regen Austausch der Marktteilnehmer auf der einen Seite mit der Regulierungsbehörde, der MAS auf der anderen Seite, zum Teil auch in anderen Ländern. Das krasse Gegenbeispiel dazu wäre vielleicht die Regulierung in den USA. Also nicht alles, was in den USA ist, ist cool. Gibt einiges, aber einiges auch wenig cool. Ohne jetzt die Details in den USA zu kennen, ist die Situation dort, was die Kryptoregulierung angeht, ein kompletter Wahnsinn, weil einfach unterschiedliche Behörden in unterschiedlichen Staaten verschiedene Auffassungen haben, verschiedene Lizenzen verlangen, teilweise auf Bundesstaatenebene, teilweise auf Federal-Ebene. Und da ist es natürlich genau das Gegenteil. Und da wäre doch in eine schöne einheitliche Regulierung in Europa eine schöne Lösung. Man könnte den Markt insgesamt voranbringen. Wenn man vielleicht mit dem Blick in die Glaskugel und dem, was man aus Brüssel so mitbekommt, da wird ja schon sehr laut über Gerüchte gesprochen, dass die Kommission bald mit einem Entwurf einer solchen Regulierung ums Eck kommt. Es wird spekuliert, dass dafür möglicherweise die Crowdfunding-Verordnung gehijackt wird und dort in diese Verordnung sozusagen dieser Entwurf reingepackt wird. Wenn das so käme, könnte man mal davon ausgehen, dass wir vermutlich ab 2020, 2021 eine solche Regulierung hätten. Das Schöne wäre, wenn es keine Directive wäre, sondern eine Verordnung, dass es dann ohne Umsetzungsgesetz grundsätzlich sofort in allen Mitgliedstaaten gelten würde. Natürlich gibt es dann immer noch die einzelnen Landesgesetze, die es spezifizieren, aber das wäre natürlich aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Lösung.
Okay. Ja, und du sprachst die USA an. Es wissen hier, glaube ich, nicht so sehr viele, wie schlimm die einheitliche Finanzregulierung in den USA ist, nämlich gibt es nicht. Die ist von Bundesland oder Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, mit riesen Aufwand, dass ich de facto in jedem Bundesstaat eine eigene Lizenz beantragen muss, wenn ich panamerikanisch oder kontinentalamerikanisch in den USA Geschäft machen möchte, wo wir mit unserer SEPA ja viel, 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 viel weiter schon sind. Und wenn wir was Ähnliches bekämen in dem ganzen Krypto-Kontext, ist das aus europäischer Sicht durchaus eine Chance, dass wir das Thema vielleicht ein bisschen stärker aus Europa rausspielen können in der Zukunft, weil das noch nicht verloren ist an die USA und noch nicht verloren ist an andere Länder, sondern wir da im Moment noch auf mehr oder weniger Augenhöhe laufen und trotzdem insofern eine Chance besteht, dass wir hier dieses Wachstumsgeschäft, sofern es denn ein Wachstumsgeschäft ist, da gibt es auch unterschiedliche Standpunkte, vielleicht aus Europa heraus stärken können und hier die großen internationalen Startups ansiedeln lassen können.
Absolut, absolut. Und man darf auch eins nicht übersehen. Und da will ich auch mal mit einem Gerücht aufräumen. Man kann zur BaFin stehen, wie man möchte. Aber wir haben ja jetzt berufsmäßig relativ oft mit der BaFin zu tun. Und also ich kann nur sagen, die BaFin ist kein Bösewicht. Die BaFin möchte auch nichts Böses, sondern ich halte die für einen sehr, sehr guten Regulierer. Und wenn wir den gesetzlichen Rahmen dafür hätten, dass wir eine klare Regelung schaffen, europaweit, dann sind wir, wenn wir das endlich mal verstehen, auch gutes Marketing zu machen. Und das ist das größte Problem hier meines Erachtens, dass wir inklusive BaFin, ist nicht dafür bekannt, besonders gut PR und Marketing für sich zu machen. Wenn auch da so ein bisschen ein Entgegenkommen auf dem Markt einsetzen würde, dann hätten wir eine große Chance, nicht nur die Startups, sondern vielleicht auch gut finanzierte Startups und auch Investoren nach Europa zu locken, weil wir dann eben eine viel klarere Rechtsordnung hätten, einen Rechtsrahmen, Level Playing Field möglicherweise sogar mit Abstrichen. Und da teile ich total deine Auffassung, dass wir da uns wirklich einen Standortvorteil schaffen können. Und wir haben ja mit Berlin durchaus eine Stadt, nicht die einzige, aber momentan die, in der sich einige ansiedeln, eine sehr, sehr attraktive Stadt mit noch niedrigen Lebenshaltungskosten, mit vielen Developern und coolen Ideen, sodass wir da wirklich ein Magnet werden können.
Ja? Ja, dann lassen Sie sich rausnutzen. Und ich kann nur das wiederholen, also das BaFin-Bashing ist nett und es macht auch zum Teil Spaß, aber am Ende des Tages hat auch die BaFin sich deutlich weiterentwickelt im Vergleich zur Vergangenheit.
Absolut.
Und man muss auch sehen, dass selbst die Anführungsstrichen einfachen Regulierer, die im Ausland saßen oder sitzen, auch nicht mehr ganz so einfach sind. Das heißt, die nähern sich mittlerweile sehr stark aneinander an und es ist noch immer, aus meiner Sicht, noch immer kein Compliance-Playing-Field in Europa, dass alle europäischen Mitgliedstaaten da dass die Sache gleich sehen. Aber die großen Verwerfungen, wie wir es in der Vergangenheit hatten, so auf der einen Seite die BaFin, auf der anderen Seite eine FSA in London oder eine CSSF in Luxemburg, die gibt es in dieser Form, in dieser einfachen Form nicht mehr. Es gibt immer noch Unterschiede, aber die pauschale Aussage, um Gottes Willen, du wirst reguliert, geh sofort ins Ausland, die ich vor ein paar Jahren unterschrieben hätte, würde ich heutzutage so gar nicht mehr unterschreiben.
Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also vielleicht auch da nochmal einen kurzen Satz. Die Aufsichtsbehörden, die FCA, hast du angesprochen, die FCA oder die CSSF, die sind mitnichten der einfachere Regulierer. Die haben einfach noch einen Standortvorteil, würde ich es nennen. Deshalb, wenn es darum geht, ist ein Zahlungsdienst beispielsweise erlaubnispflichtig, da sind wir in Europa, da haben wir mehr oder weniger ein Level Playing Field mit Nuancen. Das ist nicht das Thema. Das große, das für mich eines der größten Themen insgesamt in der europäischen Regulierung ist, dass wir leider, und es ist sehr, sehr misslich, keine europaweit einheitlichen geldwäscherechtlichen Vorschriften haben. Es gibt zwar die EU-Geldwäscherichtlinien, die sind aber anders als die Zahlungsdienste-Richtlinie, die PSD, nicht voll harmonisiert. So, wenn ich jetzt also ein cooles Geschäftsmodell habe, dann brauche ich in England, brauche ich in Luxemburg, in Holland, ich brauche überall, brauche ich eine Erlaubnis. Die Erlaubnis beantrage ich, die paar Mark, die ich da zusammenkratzen muss für Berater und sonstige Gebühren, die sollten nicht das Thema sein, wenn ich ein cooles Geschäftsmodell habe. So, und dann geht es aber darum, wie onboarde ich denn meine Kunden, Klammer auf, als Zahlungsinstitut bin ich verpflichtet im Sinne des Geldwäschegesetzes. Ich muss also meine Kunden, mit denen ich einen Vertrag abschließe, die muss ich geldwäscherechtlich identifizieren. So, und wenn ich jetzt in Deutschland natürlich einen noch relativ strikten Rahmen habe, entweder ich muss face-to-face, muss Ausweis zeigen oder ich mache Post-Ident oder Video-Ident, dann ist das eine. Wenn ich aber in England beispielsweise bis zu gewissen Schwellen im Grunde mir den Ausweis nicht zeigen lassen muss, sondern nur ein paar Daten erhebe, wenn ich danach mir nicht einen Ausweis, sondern nur in Anführungszeichen ein Utility-Bill als Kopie schicken muss, dann kann ich, wenn ich eine coole digitale Antragsstrecke baue, wo ich möglicherweise sogar nur einen Scan von diesem Utility-Bill habe, kann ich natürlich Kunden viel, viel besser onboarden. So, und wenn wir da endlich mal eine europaweit einheitliche Rechtsrahmen hätten für die Frage, wie ich denn diese Kunden onboarde, dann sind diese, ich würde es jetzt nicht minimalen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern glatt gebügelt, dann haben wir ein echtes Level Playing Field. Und für diese Idee gibt es ja einige Plattformen, die European Fintech Alliance, die haben wir uns vor einer Woche ja auch in Frankfurt getroffen, zu einer Veranstaltung. Die setzt sich eben auf europäischer Ebene genau für solche Fragen ein. Es gibt auch natürlich viele andere, die das tun, dass wir da eben eine Lösung finden.
Mhm. Absolut. Und in dem Kontext, das sollte jetzt ich sagen und nicht du, die Werbung für den PayTech Talk Podcast, ich weiß nicht, welche Episode, oder die zwei PayTech Talk Podcast Folgen zum Thema KYC.
28 und 29.
Die aus meiner Sicht Standardwerke des KYC sind, weil es eine wunderbare Einführung ist für all diejenigen, die sich mit dem Thema KYC erstmal beschäftigen. Also fand das eine sehr gut investierte Stunde jeweils, also einmal zum Thema KYC und dann zum Thema Drittmanagement von KYC, also Delegation von KYC. Perfekte Podcasts, die ihr da gemacht habt, und deswegen da auch vielleicht nochmal gleich der Werbeblock dafür, weil das auch wirklich sehr, sehr wertvoller Content ist, den ihr da produziert habt.
Herzlichen Dank. Ja, jetzt bin ich tatsächlich auch mit meinem Latein am Ende. Wenn du mich jetzt noch was fragst, dann kommt, glaube ich, nur noch Schluss raus. Mit dem Blick auf die Uhrzeit.
Dann lass uns doch einfach jetzt Deckel drauf machen. Und ich glaube, wir haben das Thema vollumfänglich jetzt besprochen. Auch ich habe wieder noch was gelernt. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen und die ganzen Insights. Und ich nehme an, das wird unseren Hörern genauso gehen, jeweils deinen Hörern, also auch meinen Hörern. Also insofern vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen und hat auch mir sehr stark geholfen, dieses Urteil jetzt nochmal in einem besseren Kontext zu sehen. Vielen Dank.
Jochen, auch dir vielen Dank, dass du zu Gast warst in unserem Podcast. Und ja, ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Vielleicht können wir zu dem einen oder anderen spannenden Thema in der Zukunft das Experiment nochmal wiederholen. Herzlichen Dank dafür und ja.
Ja, gerne. Danke. Mach's gut.
Ciao.